Burn Rate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem VC Insider Podcast, Folge 24. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Guy Ciuffredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Guy, was haben wir heute für Themen auf dem Programm?
Ja, heute starten wir mit Mitarbeiteroptionsprogrammen als Schwerpunktsthema. Dann haben wir zwei Leserfragen, eine zum Thema aktuelle Herausforderungen von Gründen und die andere, was, wenn ein Investor in einen Konkurrenten investiert. Zum Schluss durchleuchten wir drei Transaktionen, die Pre-Seed-Runde von Albatross AI, die Seed-Runde von Swissmile Robotics und den Konkurs von Inverse. Zurück zu dir, Max.
Gut, vielen Dank, Guy, für dieses Intro. Dann lass uns doch gerne mit dem Schwerpunktthema anfangen, Maximilian. Und zwar beschäftigen wir uns, wie so eben gehört, diese Woche mit dem Thema der Behandlung der Mitarbeiteroptionsprogramme bei Schweizer Startups im Vergleich zum Ausland. Gemäß einer Studie, die kürzlich publiziert worden ist, schneidet die Schweiz für einmal schlecht ab in einem Ranking. Laut der vom renommierten VC Index Ventures geführten Kampagne Not Optional hat die Schweiz eine Aktienoptionspolitik, die für Startups nachteilig sei. Das ist doch schon ein starker Tobak, finde ich. Im Gegensatz dazu haben die drei größten Volkswirtschaften in Europa, Deutschland, Frankreich und die UK, ihre Aktienoptionspolitik so reformiert in den letzten Jahren, dass sie mit den USA gleichzieht oder sie sogar überholt.
Ganz genau. Not Optional, die von Index Ventures geleitete Kampagne zur Verbesserung der Aktienoptionsregeln und der Bedingungen für die Mitarbeiterbeteiligung allgemein an europäischen Startups, feiert diese Tage ihr fünfjähriges Bestehen mit der Aktualisierung der Länderrankings und ja, ehrlich gesagt auch einem Aufruf zur europaweiten Angleichung der Behandlung von Aktienoptionen. Not Optional wurde 2019 mit der Unterstützung von mehr als 500 CEOs und Gründern aus ganz Europa ins Leben gerufen, die damals in einem offenen Brief die Gesetzgeber aufforderten, die lückenhaften, ich zitiere, lückenhaften, uneinheitlichen und strafbewehrten Regeln für die Mitarbeiterbeteiligung zu korrigieren. Die Praxis, Mitarbeitern Optionen zu geben, um einen Teil des Unternehmens, für das sie arbeiten, zu erwerben.
Genau, seit der Gründung von Not Optional haben 11 europäische Länder die Vorschriften für Aktienoptionen verbessert. Das ist doch beachtlich. Die UK behauptet ihre Führungsposition unter den großen europäischen Volkswirtschaften. Deutschland ist derweil der größte Aufsteiger in der Rangliste und klettert nach den Anfang 24 verabschiedeten Reformen auf den 5. Platz. Not Optional schreibt, dass die Änderungen dazu führten, dass mehr als 5 Milliarden Euro von Gründerinnen und Gründern und Investorinnen und Investoren auf die Mitarbeitenden europäischer Startups übertragen wurden. Vor 5 Jahren lag die Mitarbeiterbeteiligung bei Startups in der Spätphase in Europa bei durchschnittlich 12%, verglichen mit 20% in den USA. Heute liegt sie bei 16%, Tendenz steigend.
Ja, das ist schon sehr beachtlich, muss ich sagen. Aber trotz dieser Errungenschaften zeigen die doch schlechten Platzierungen von Ländern wie Irland, den Niederlanden, Finnland, Schweden und eben auch der Schweiz, dass weitere Reformen dringend notwendig sind. Die Werte der erwähnten Länder deuten ganz klar darauf hin, dass die Start-up-Ökosysteme trotz ihrer starken technologischen Referenzen durch unzureichende politische Maßnahmen ja geradezu limitiert werden. Wenn man sich die Rangliste anschaut, dann sind insgesamt 25 Länder aufgeführt, 21 davon sind europäische Länder, dann Kanada, die Vereinigten Staaten, Israel und Australien. Die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen stehen ganz an der Spitze der Liste. Und die Schweiz liegt auf dem 25. Platz und damit auch letzten Platz mit weniger Punkten als jedes andere Land in diesem Vergleich. Laut der Initiative ist die Schweiz eines der wenigen Länder, die reif für Veränderungen sind und seit der Lancierung der Kampagne Not Optional keine nennenswerten Fortschritte bei der Reform der Aktienoptionen gemacht haben.
Wow, das ist eine harte Kritik. Gehen wir vielleicht mal in medias res, Maximilian. Was genau hat man denn untersucht?
Ja, ich finde es auch wirklich, wirklich heftig. Für die Einstufung wurden folgende 6 Kriterien herangezogen. Generell der Umfang des Plans. Können alle Mitarbeiter und Unternehmenstypen von der günstigen Behandlung von Aktienoptionen überhaupt profitieren? Der Ausübungspreis. Können Optionen zu einem Ausübungspreis angeboten werden, der unter der Bewertung der letzten Runde liegt, ohne dass es zu einer nachteiligen steuerlichen Behandlung kommt? ein Hinweis darauf, dass sie illiquide, risikoreich und nicht bevorzugt sind. Arbeitnehmersteuer, also der Zeitpunkt, werden Mitarbeiter nur dann besteuert, wenn sie Aktien verkaufen oder wenn sie diese ausüben. Oder sogar zum Zeitpunkt der Gewährung. Arbeitnehmersteuer, zweiter Teil, ist der Steuersatz. Welcher Satz wird generell angewandt? Einkommen, Kapitalerträge und oder wird noch was ganz anderes besteuert? Sind Sozialabgaben zu entrichten? Und wenn ja, wie hoch sind diese? Generell die Besteuerung durch den Arbeitgeber. Gibt es finanzielle Auswirkungen für Unternehmen, die Aktienoptionen einsetzen? Wenn ja, wann fallen die an? Welcher Steuersatz wird angewandt? Sind Sozialabgaben des Arbeitgebers zu entrichten? Und wenn ja, in welcher Höhe? Und als letztes Minderheitsaktionäre und generell Bürokratie. Wenn Optionsinhaber ihre Rechte ausüben möchten, werden sie dann zu Minderheitsaktionären, die möglicherweise zu verschiedenen Unternehmensentscheidungen konsultiert werden müssen. Macht dies Aktienoptionen für Unternehmen unattraktiv generell? Wie wirkt sich dies auf die Behandlung von Aussteigern aus? Und wie hoch sind der Verwaltungsaufwand und die Kosten, die mit der Erstellung und Pflege des gesamten Plans verbunden sind?
Super spannende Liste, Maximilian, weil genau diese Fragen müssten sich eigentlich Startups stellen, wenn sie einen ESOP oder EPP oder auch Phantom Stock Option Plan aufstellen. Wir haben uns im Vorfeld der Aufnahme mit Wirtschaftsanwalt Michael Bayer von Wenger Wieli ausgetauscht und er sagt etwas Spannendes. Er sagt nämlich, dass die Umfrage zu kurz greife, dass sie nicht erwähnt, dass zum Beispiel der EPP, also der Aktienbeteiligungsprogrammplan in der Schweiz, gerade bei jungen Startups sehr interessant sei und ein Unikat ist. Er sagt, die Mitarbeiter haben in der Schweiz die Möglichkeit, nach 5 Jahren steuerfrei die Aktien zu verkaufen. Und das ist ja im Ausland nicht der Fall. Und er sagt aber dann auch schon, das Schweizer Steuersystem sei dort nachteilig, wo das Startup ein heavy Balance Sheet habe, zum Beispiel nach einer größeren Finanzierungsrunde, wo dann der Formelwert der Aktie nach oben angepasst wird, was natürlich großen Einfluss auf die Vermögensteuer hat. Und das ist ja in der Schweiz der große Nachteil, dass wenn du jetzt gut arbeitest, du hast eine super hohe Finanzierungsrunde als Startup, dann wirst du dann plötzlich auf dein Vermögen besteuert, obwohl das ja nicht realisiert ist. Das ist auch mir schon passiert, dass ich beteiligt war an einem Startup, das ist super gelaufen, unglaublich hohe Bewertung 2021, wo die Bewertungen durchs Dach schossen und dann plötzlich bekommst du dann eine Steuerrechnung von mehreren tausend Franken, weil eben die Bewertung so hoch ist und der Formelwert angepasst worden ist. Und das ist sicherlich ein Nachteil im Vergleich zum Ausland. Bayer sagt, dass man ergo zwischen Early Stage und Later Stage differenzieren muss und sagt auch klar, dass bei ersteren das Schweizer Steuerregime im internationalen Kontext sehr kompetitiv sei. Was sind deine Two Cents zum Thema, Maximilian?
Naja, du hast schon relativ viel umrissen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, wir sind gleich schon relativ tief reingegangen. Wenn ich einen Schritt zurücknehme, dann sind die Stock Options und die ganzen Incentive-Programme ja eigentlich ein elementares Instrument innerhalb der Mitarbeiterincentivierung. Und die dient nun mal dazu, dass wirklich alle Performer am gleichen Strang ziehen. Und für mich ist ganz klar, dass die Performance in Unternehmen mit guten Incentive-Programmen deutlich höher ist als bei Unternehmen, die diesem Thema ja wenig oder gar keine Beachtung schenken. Und dann ist es natürlich ja umso mehr tragisch, wenn gerade die Schweiz auf dem letzten Platz des Rankings landet, dass die Attraktivität der Rahmenbedingungen für die Instrumente abbildet. Für mich gibt es echt wirklich wenig Argumente, warum zentrale Hubs in Europa mit Top-Universitäten, einer guten Investorenszene nicht in Sachen Startups so wirklich richtig erfolgreich sein können. Und die schlechten Rahmenbedingungen, wie die erwähnten, die sind so ein Argument, das wirklich ein Hindernis sein kann. Die Schweiz ist führend in Patenten in gewissen Sektoren, ist extrem stark im AI, zumindest in der Forschung, wirklich auch führend weltweit. Und wenn dann durch die Legislative Gründer ausgebremst werden, weil sie nicht um die besten Talente competen können und in Wettbewerb treten können, dann ist das einfach tragisch.
Ja, absolut. Ich meine, ich war auch ein bisschen überrascht, als die ganze Studie auf LinkedIn kommentiert worden ist. Das war dann wirklich ein Bashing und alle haben auf der Schweiz rumgehackt. Und ich glaube, man muss das, und da hat Michael Bayer absolut recht, man muss das ein bisschen differenzierter betrachten, oder? Und wir haben dann ein paar Haters, die kommen dann jeweils aus allen Löchern und hauen auf die Schweiz oder sogar auf gewissen Personen herum, und das finde ich eben dann nicht unbedingt cool oder okay. Also ja, ich glaube, das ist die Quintessenz. Die Schweiz hat wahrscheinlich gewisse Nachteile, dafür hat sie aber auch gewichtige Vorteile. Und ich glaube, wenn wir es jetzt schaffen, die Nachteile auszumerzen, dann sind wir dann nicht mehr auf Platz 25, sondern plötzlich auf Platz 1, so wie es bei vielen anderen Rankings auch der Fall ist, und das sollte ja unser Anspruch sein. Kommen wir zu den Hörfragen von dieser Woche, und zwar möchte Stefan aus Zürich wissen, was aktuell die größten Herausforderungen von GründerInnen sind, in Anbetracht dessen, dass die Situation für viele Startups sehr anspruchsvoll ist momentan.
Ja, also ich beantworte diese Frage wirklich gerne, Stefan. Disclaimer, ich muss dir aber auch ehrlich sagen, dass ich nicht selbst Gründer bin, daher ist die Perspektive eher von außen. GründerInnen müssen aus meiner Sicht alles unter einen Hut bringen, und dieses Multitasking ist in guten Marktzyklen schon eine extreme Herausforderung. Du brauchst ein großartiges Projekt, das die KonsumentInnen aus den Händen reißen, ein Top-Team, das jeden Tag Performance bringt, obwohl sie mutmaßlich bei einer anderen Firma im Moment jedenfalls mehr Geld verdienen würden. Du brauchst die Zeit, um dein Geschäftsmodell auch wirklich umsetzen zu können. Und ja, diese Zeit kauft dir aus meiner Sicht das Funding. Also du brauchst auch das Funding neben der Produktentwicklung. Entweder bist du extrem lean unterwegs mit geringsten Kosten und arbeitest mit Prototypen und bootstrapst die Idee bis hin zur Profitabilität, oder du nimmst eben das externe Funding auf, um dein Produkt überhaupt auf den Markt bringen zu können. Und dieses Funding, so sehe ich das jedenfalls immer, erkauft dir dann vielleicht 12 bis 24 Monate. Und in dieser Zeit muss dein Unternehmen wachsen, Produktiterationen durchführen und dann direkt weiteres Funding suchen. Du musst eigentlich also quasi erst einmal die Weichen stellen, um wirklich mitspielen zu können. Und dann musst du direkt weiter versuchen, weiter spielen zu können, oder? Eine jüngst veröffentlichte Studie von Sifted fasst die Challenges eigentlich sehr gut zusammen. An Rang 1 ist das Fundraising, dicht gefolgt davon ist die Akquise von Kunden, und das gleichzeitige Skalieren und Wachsen hat es dann unter die Top 3 der wirklich der Challenges, die GründerInnen facen, geschafft. Ich will jetzt nicht unbedingt die Startup-Romantik nehmen, denn ich glaube auch wirklich, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Aber du hast nach den Challenges gefragt, und für mich ist wirklich die größte Herausforderung, am Anfang überhaupt mitspielen zu dürfen, wie ich gesagt habe. Und dies ermöglichen dir meistens die ersten Investoren. Später ist die Herausforderung dann, dass du ja in dem gesetzten Zeitrahmen wirklich die Resultate bringen musst, die dann Unternehmen von allen anderen Wettbewerbern abheben. Und dafür braucht es starke Persönlichkeiten, und GründerInnen sind meist extrem starke Persönlichkeiten, so wie ich sie kennengelernt habe. Damit meine ich jetzt nicht, ob extrovertiert oder introvertiert. Und ja, ich habe größten Respekt vor jedem, der diesen Weg geht.
Ja, danke, Maximilian, für die ausführliche Antwort. Die zweite Frage, die wir behandeln, kommt von Steffi aus München. Sie arbeitet bei einem VC-finanzierten Venture und hat soeben erlebt, dass ihre Investoren in ihrem Startup nun in einen Konkurrenten investiert haben. Sie möchte wissen, ob dies Usus ist, dass eben VCs in konkurrenzierende Unternehmen investieren. Auch das eine interessante Frage. Vielen Dank, Steffi. Ich denke schon, wenn VCs investieren, gibt es traditionell eine unausgesprochene Regel: setze nicht auf einen Konkurrenten. Das ist ein bisschen brüchig geworden in den letzten Monaten bei LLMs, also bei Startups, die große Sprachmodelle entwickeln. Dort ist es eher die Norm, dass man eben in verschiedene Firmen investiert. Das hat auch seinen Grund. Man möchte halt überall dabei sein, weil man heute noch nicht weiß, wer das Rennen machen wird. Also Andreessen Horowitz hat zum Beispiel OpenAI, Elon Musk's xAI und Safe Superintelligence, das vom ehemaligen OpenAI-Chefwissenschaftler Elias Akskiver mitgegründete KI-Startup unterstützt. Sequoia investierte 21 in OpenAI und unterstützte dann im September SSI von Ilya. Fidelity und ARK Invest sind sowohl an OpenAI als auch an xAI beteiligt. Sound Ventures und Wisdom unterstützen sowohl OpenAI als auch Anthropic. Dies nur ein paar Beispiele, die aber illustrieren, dass eben dieser Grundsatz heute eben durchaus durchbrochen wird. Maximilian, was ist dein Take hierzu?
Ja, absolut spannende Frage. Vielen Dank für die Einleitung. Also ich kenne auch diese unausgesprochene Regel: setze nicht auf einen Konkurrenten. Und ich denke, auch, dass das ganze Thema AI, künstliche Intelligenz, eher die Ausnahme dieser Regel ist, weil es gibt schon aus meiner Sicht gute Gründe, warum man das nicht machen sollte. Aber vielleicht ganz kurz, um das einzuordnen, das ganze Thema AI ist halt eine so große Chance, unfassbar hohe Gewinne einzufahren, und könnte gegebenenfalls, so die Optimisten, eines der profitabelsten Investments der Geschichte werden, wenn man dann eben die richtige Firma erwischt, die den Durchbruch zur AGI oder Superintelligence schafft. Und wenn man dem dann Glauben schenkt, macht es spieltheoretisch schon Sinn, nicht alles auf nur eine Karte zu setzen, sondern in viele vielversprechende AI-Teams zu investieren. Vielleicht ein kleiner Nebensatz dazu. Viele führende Forscher denken mittlerweile, dass gar nicht eine einzige Firma diese AGI oder Superintelligence den Durchbruch schaffen kann, sondern dass es einfach viele Agents, viele Modelle sind, die sich gegenseitig nach vorne bringen. Aber das nur mal so am Rande. Ich glaube, dass ganz generell, gebe ich dir absolut recht, normalerweise sind VCs nicht so offen, breit in Wettbewerber zu investieren. Man sieht hier und da jedoch gerade bei den Großen, so wie Sequoia, auch VCs, die einen Schritt weiter gehen und sogar auch in andere VC-Fonds investieren und die dann wirklich quasi die ganzen Spielregeln in Anführungszeichen über den Haufen schmeißen. Aber das sind wirklich auch nur Ausnahmen aus meiner Sicht.
Ja, ein Thema ist sicherlich die Vertraulichkeit. Ich meine, wenn du in konkurrenzierende Firmen investierst, kommst du natürlich an Informationen ran. Automatisch. OpenAI hat in der letzten Runde, die ja kürzlich durchgeführt worden ist, gedraftet im Shareholder Agreement, dass nur Investoren mitmachen können, die nicht in andere LLMs investiert sind. Wie schätzt du das ein, Maximilian?
Ja, du sprichst natürlich schon wirklich auch ein heikles Thema an. Es ist schon so, dass Investoren in der Regel ziemlich tiefe Einblicke in die Unternehmensdaten erhalten und ehrlich gesagt, wie das nun bei den großen AI-Firmen ist, was dann auch wirklich noch Blackbox innerhalb des Unternehmens ist, das kann ich nicht so gut beurteilen. Aber ich sehe natürlich einen Zielkonflikt, wenn VCs in mehrere Firmen investiert sind, von allen diesen die vertraulichen Daten erhalten und dann nun mit guter Governance intern versuchen müssen, durch Arbeitsprozesse zu verhindern, dass diese Daten irgendwie geteilt werden innerhalb des Teams. Das ist schon wirklich sehr schwierig und einfach ein Konflikt, ja. Dass OpenAI ihren Investoren das nun verbietet, in andere AI-Firmen zu investieren, das finde ich sehr spannend. Das liegt natürlich aber auch an ihrer Marktmacht. Ich glaube, der Hype um OpenAI gerade ist so groß. Die finden so viele Investoren und dann können die das eben auch diktieren. Aber ich finde, wie gesagt, man sollte so ein Verbot gar nicht erst aussprechen müssen. Denn ja, das Investieren in mehrere Competitors ist höchst bedenklich. Ich finde, es hat eben auch so einen faden Beigeschmack, denn VCs sollten eigentlich ihre Investments aus meiner Sicht nicht nur als Lotterielose betrachten, das haben wir schon oft gesagt in diesem Podcast, sondern müssen doch eigentlich aktiv Wert gestalten. Und wenn man in 3 oder 4 verschiedene Unternehmen im gleichen Markt investiert, die miteinander in Wettbewerb stehen, dann kann man irgendwie das nicht so richtig glaubhaft schaffen, finde ich.
Gutes Schlusswort zum Schwerpunktthema bzw. den Hörfragen. Um ganz präzise zu sein, schreiten wir zu den Transaktionen, die in den letzten Tagen in der Schweiz stattgefunden haben. Liebe Guy, was haben wir denn für heute auf unserer Liste?
Ja, wie bereits vorher angekündigt, haben wir die Pre-Seed-Runde von Albatross AI, die Seed-Runde von Swiss Mile Robotics und den Konkurs von Inverse auf dem Programm. Wir haben ja immer angesagt, dass wir bei Burnrate nicht nur die positiven Events der Startup-Szene diskutieren wollen, sondern auch die negativen wie Konkurse und Downrounds aufnehmen. Wir möchten hier aber auch klarstellen, dass es hier nicht um eine Schuldfrage geht oder irgend um ein Grave-Digging, sondern vielmehr darum, das Bewusstsein zu schärfen, dass bei Startups eben nicht immer einfach alles gut geht und wir eine Happy Time haben. In der Regel geben Gründer, Verwaltungsräte und Investoren auch bei Konkursen Vollgas und das bis zum Schluss. Sie versuchen, ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen.
Grave-Digging habe ich noch nie gehört, habe ich jetzt ein neues Wort gelernt. Vielen Dank. You made my day, Guy. Ja, absolut. Ich meine, du hast natürlich recht. Die letzten Stunden sind oftmals nicht einfach. Da geht es darum, mit Schuldnern zu diskutieren, Szenarien zu bauen, wie die Firma neu aufgestellt werden könnte und Gespräche mit neuen oder bestehenden Investoren zu führen. Potenziell jetzt ihr ganzes Geld verlieren werden, die bestehenden. Oder das macht per se keinen Spaß und erst recht nicht, wenn auch die eigenen Aktien, welche die Gründer vor nicht allzu langer Zeit zu Papiermillionären noch gemacht haben, das haben wir ja so schon oft erlebt. Wir haben vorhin über das Thema Vermögensteuer gesprochen. Ich kenne Gründer, die haben horrende Vermögenssteuern bezahlt, weil sie hohe Bewertungen gehabt haben und dann gingen sie Konkurs. Sie haben also de facto für nichts Steuern bezahlt sozusagen. Und das braucht diese Phase, die braucht sehr viel Kraft und Durchhaltevermögen.
Ja, absolut. Und das ist natürlich ultra bitter. Aber es ist halt part of the game bei Startups und auch bei Risikokapitalinvestments. Also starten wir doch mit der Pre-Seed-Runde von Albatross AI. Albatross AI ist ein Startup aus Zug, das sich auf die Verbesserung von E-Commerce-Empfehlungssystemen spezialisiert hat. Albatross AI nutzt ihre proprietäre KI-Technologie, um die Art und Weise zu optimieren, wie Online-Shops personalisierte Empfehlungen ihren Besuchern anzeigen. Dies machen sie, indem sie das Nutzerverhalten in Echtzeit analysieren und mit ihren anpassungsfähigen Algorithmen nicht standardisierte Produktempfehlungen geben, sondern individuell auf den Kunden bzw. den Webseitenbesucher zugeschnittene Produktempfehlungen machen. So soll der Umsatz bei ihren Kunden gesteigert werden und die Kundenerfahrung optimiert werden.
Ja, ich habe mir das ein bisschen näher angeschaut. Albatross behauptet, dass ihre Algorithmen die Genauigkeit und Relevanz der Vorschläge auf ein neues Niveau hebe. Das klingt doch sehr vielversprechend und wäre eine sehr gute Lösung. Und ich habe einige Sachen mir angeschaut, auch konkurrenzierende Produkte, und habe nicht etwas kein Beispiel gefunden, das eben besser funktioniert. Wir haben aber in den letzten Jahren bereits diverse Cases auf dem Tisch gehabt, muss man sagen, welche E-Commerce durch die Analyse von Kundenverhalten auf der Webseite personalisieren und optimieren wollten. Man muss aber sagen, es scheint noch keinem den Durchbruch in diesem Bereich gelungen zu sein.
Ja, und vor 2-3 Jahren hatte ich auch einen relativ engen Kontakt mit 2 Tuner-Unternehmen, also sogar im Berner Oberland war das ein Thema, die etwas vom Prinzip her Ähnliches aufbauen wollten wie Albatross AI. Sie hatten sogar wirklich gute initiale Resultate bei den Pilotprojekten mit den großen Schweizer Händlern. Nach den Pilotprojekten wurde es aber dann sehr schwierig, tiefer in die großen Plattformen einzudringen und dort ein Usage-based oder ein Value-based Pricing zu implementieren. Ich bin gespannt, wie das Albatross angehen will.
Ja, genau. Nach dem Pilotprojekt geht es dann oft schnell ans Herz der Daten der Online-Händler. Bei Albatross AI ist auf jeden Fall ein erfahrenes Team dabei, das wissen sollte, wie man dorthin kommt. Die Firma wurde von Kevin Kahn, Matteo Ruffini und Johann Boissard gegründet. Sie sind alle 3 Experten im Bereich Machine Learning und Empfehlungsplattformen und haben genau das bei Amazon aufgebaut und skaliert. Das Ziel von ihnen ist nichts Geringeres, als ihren Kunden einen Grad der Personalisierung anzubieten, die wir zum Beispiel bei YouTube oder Netflix antreffen.
Ja, das stimmt. Diese beiden Plattformen machen das wirklich effektiv gut mit der personalisierten Empfehlungen. Wenn das beim Online-Shopping, also bei den Online-Shopping-Plattformen ähnlich gut funktioniert, dann kommt es plötzlich anstatt zum Binge-Watching, zum Binge-Shopping.
Mensch, Guy, schon wieder ein neuer Begriff. Das ist ja krass.
Ja, was man alles an einem Freitag lernen kann. Manchmal ist man ein bisschen kreativ. Ja, gehen wir doch zu 2,8 Millionen Finanzierungsrunde vom Oktober von Albatross. Diese erfolgt weniger als 2 Monate nach der Gründung im August 2024. Wenn die mir vorliegenden Berechnungen stimmen, dann wurde die Firma bereits mit mehr als 12 Millionen Postmoney bewertet.
Das nach nur 2 Monaten, das ist doch beachtlich. Da müssen die Investoren ja seit einiger Zeit mit dem Team in Kontakt gewesen sein vor der Gründung und ein Konsortium gebildet haben, das direkt nach der Gründung investieren will. Neben Red Alpine haben der in Paris situierte VC Daphne Ventures und private Investoren in die Firma investiert. Spannend bei Daphne Ventures finde ich, dass sie einen Fonds in Zusammenarbeit mit der Carrefour-Gruppe ins Leben gerufen haben. Mit diesem Fonds investieren sie gezielt in Early-Stage-Startups im E-Commerce-Bereich.
Ja, dann gehen wir doch einmal davon aus, dass sie mit diesem Fonds investiert haben. Und da wage ich sogar einen Qualified Guess, dass Carrefour der Pilotkunde ist, der in der Medienmitteilung von Albatross zur Finanzierungsrunde erwähnt wurde.
Das kann sehr gut sein, Guy. Lass uns zur Seed-Runde des ETH-Spin-offs Swiss Mile Robotics weitergehen. Marco aus Zürich hat uns gefragt, wieso wir diese mehr als 20 Millionen US-Dollar Seed-Runde mit der Participation von Jeff Bezos und dem Amazon Industrial Innovation Fund nicht bei Burnrate aufgenommen habe? Fair question. Und er hat uns gebeten, das nachzuholen. Die Finanzierungsrunde wurde in der Sommerpause kommuniziert. Da wir in unserem neuen Format über die aktuellsten Transaktionen diskutieren, haben wir die Transaktion noch nicht beleuchtet. Wir haben die Runde natürlich gesehen und analysiert.
Ja, absolut. Die Transaktion wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ich finde Swiss Mile Robotics auch sehr spannend und die Transaktion absolut würdigenswert. Das ETH Spin-off wurde im April 2023 von Marco Bielonic, Giorgio Valsecchi, Lorenz Wellhausen, Alexander Reske und Marco Hutter gegründet. Swiss Mile setzt auf sogenannte Wheeled Quadrupeds. Wheeled Quadrupeds sind Roboter mit vier Beinen, die Räder als Füße haben. Das ermöglicht es ihnen, sich flexibel fortzubewegen, entweder auf Rollen, um zu fahren, oder mit den vier Beinen, um zu laufen, wenn die Räder blockiert sind. Die Roboter von Swiss Mile können sogar aufrecht stehen, um Objekte zu bewegen. Im Gegensatz zu den traditionellen Quadruped-Robotern, von denen, die wir von Boston Dynamics oder dem Schweizer Startup Anibotics kennen, haben die Quadrupeds mit vier Rädern neben Sicherheitsüberwachung, Inspektion in schlecht zugänglichen Gebieten auch Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen wie der Logistik. Wenn ich hier die Webseite von Swiss Mile Robotics anschaue, dann sehe ich als erstes gleich ein Video, das den Roboter im Einsatz zeigt. Das sieht effektiv nach einem vielseitig einsetzbaren Roboter aus. Aber wenn der da so über die Straße flitzt und Kurven schneidet, dann sieht das irgendwie etwas aus wie ein Hund auf Schlittschuhen. Finde ich recht witzig.
Ja, genau das gleiche Bild hatte ich auch im Kopf, als ich das gesehen habe. Und was noch spannend ist, die können 60 Kilo Last transportieren. Das ist schon beachtlich, wenn man sieht, wie dynamisch die herumkurven. 60 Kilo ist doch wirklich eine reife Leistung. Swiss Mile hat eine Embodied AI-Plattform entwickelt, die Reinforcement Learning und Supervised Learning kombiniert, damit die Roboter durch reale Einsätze ständig dazulernen und sich an ihre Umgebung anpassen können. Die Roboter befinden sich derzeit in Pilotprojekten mit Kunden in Asien, dem Nahen Osten und in Europa und der Fokus der Projekte liegt auch, auf der Last Mile Delivery und der Sicherung von kritischen Infrastrukturen.
Das klingt doch nach einem guten Start für das 1,5 Jahre alte Startup. Scheinen wir doch mal kurz etwas Licht auf die Finanzierungshistory. Bereits 1,5 Jahr nach der Gründung im Oktober 2023 hat Swiss Mile Robotics ihre Pre-Seed-Runde kommuniziert. Damals hat die Firma 3,5 Millionen US-Dollar von einem beeindruckenden Konsortium aufgenommen. Damals hat Linear Robotics, ein chinesischer VC mit mehr als 2 Milliarden AUM, also Assets Under Management, und einem Hauptfokus auf KI-Software und KI-Robotics investiert. Daneben kam Agile Robotics dazu. Das ist ein Venture Capital finanziertes Startup, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt. Das hat kürzlich gerade eine Finanzierungsrunde aufgenommen bei einer Bewertung von mehr als 4 Milliarden US-Dollar. Und last but not least im Konsortium hat Hongshan mitgemacht. Das ist das ehemalige Sequoia Capital China. Ich glaube, da müssen wir nicht mehr viel Weiteres dazu sagen.
Für eine Pre-Seed-Runde ist das natürlich schon sehr stark, wenn ein internationales Konsortium von diesem Kaliber investiert. Wir hatten vor der Sommerpause gerade einige Fälle, wo internationale VCs in Schweizer Firmen bereits in der Pre-Seed-Runde investiert haben und die Startups den Schweizer Pre-Seed-VCs sozusagen unter der Nase weggeschnappt haben.
Ja, genau. Damals haben wir aber auch ein bisschen die Bewertung angespielt, die nicht sehr hoch war. Bei Swiss Mile darf man aber auch sagen, die Bewertung war für den Schweizer Standard in Robotikfirmen in der Pre-Seed-Phase auch für meinen Geschmack relativ hoch angesetzt. Aber das jetzt ist jetzt gesagt, ohne dass ich mir die Firma damals genauer angeschaut habe. Für die halbjährige Firma wurde damals nämlich bereits eine Pre-Money-Bewertung von mehr als 9 Millionen bezahlt. Die jetzige Seed-Runde kam weniger als ein Jahr später, im August 2024. Hier wurden zusätzlich 22 Millionen US-Dollar in die Firma investiert, nun aber schon bei einer Bewertung von 110 Millionen Post-Money. Damit kann sich Swiss Mile sicher auch in die Top-10-Liste der schnellsten mit 100 Millionen bewerteten Schweizer Firmen einreihen.
Absolut. Sie haben in der Runde aber auch nochmals einige renommierte Investoren an Bord geholt. Einerseits hat Jeff Bezos mit seinem Gefäß Bezos Expeditions investiert. Hier sind seine Familienstiftung, die Washington Post, Blue Origin sowie seine Startup Investments gebündelt. Unter den Select Investments sind Firmen wie die mittlerweile börsennotierte Firma Airbnb, das Defense Tech Unternehmen Anduril, das kürzlich eine 1,5 Milliarden Runde geraced hat, und das Generative AI Startup Perplexity AI. Neu daneben zu finden ist das einhalbjährige Schweizer Startup Swissmile Robotics. Not bad.
Ja, da kann man sagen, da haben sie sich eingereiht mit ein paar schillernden Namen. Neben Jeff Bezos' privatem Engagement hat, wie gesagt, auch der Amazon Industrial Innovation Fund und Armada Investment investiert. In der Medienmitteilung von Amazon geht klar und deutlich hervor, dass es sich bei Amazon um ein strategisches Investment handelt.
Gut, Marco, wir hoffen, dir hier einige weitere Insights zu Swissmile Robotics gegeben zu haben. Gehen wir zum letzten Thema auf unserer Liste, diesmal etwas weniger erfreulich, und zwar im Inverse. Inverse, das während der Covid- und Homeoffice-Zeit gehypte Startup, muss leider seine Türen schließen. Wir haben uns die Firma damals auch angeschaut und nicht investiert.
Ja, Inverse hatte eine Technologie entwickelt, mit der Hologramme mit einer hohen Qualität in Realtime erstellt werden konnten. Dazu benötigte das Team nur ein paar kostengünstige Kameras, die mit einem ganz normalen PC verbunden waren. Dies war möglich dank ihrer Voxel Graphic Engine, die eine Technologie, die 3D-Elemente wesentlich rechenressourceneffizienter darstellen konnte.
Zwar haben sich heute Videokonferenzen etabliert, aber die Remote-Work-Thematik hat sich in eine ganz andere Richtung entwickelt, muss man sagen, als dies noch vor 2 Jahren zu erwarten gewesen ist. Heute sind einige Unternehmen wieder voll auf der Vor-Covid-Schiene und wollen ihre Mitarbeitenden im Büro sehen.
Gehen wir doch zurück zu Inverse. Wir haben kurz etwas recherchiert, wie viel Kapital in die Firma investiert wurde. Inverse wurde im Jahr 2017 gegründet, hat im 2018 eine Pre-Seed-Runde von 1,5 Millionen bei einer Bewertung von ca. 4 Millionen geraced. Dann folgte im Jahr 2022 eine 4,8 Millionen Seed-Runde, nach welcher die Firma bei einem ungefähr 20 Millionen bewertet war. Im 2023 hat dann der Fit Growth noch ein Darlehen gesprochen, und anfangs 2024 war noch die Rede, dass die Firma eine zusätzliche 1,5 Millionen Runde aufnehmen will. Ob die effektiv umgesetzt wurde oder nicht, das wissen wir leider nicht. Das heißt, insgesamt sind mindestens 7 Millionen in die Firma investiert worden. Leider ist nun Schluss.
Ja, schade. Die Technologie war definitiv stark, aber ich glaube, die Menschen waren einfach noch nicht wirklich ready für das Metaverse oder für mehr Metaverse. Wer weiß, wann die Technologie, ob die überhaupt noch kommen wird, das werden die nächsten Jahre zeigen. Was man nicht versuchen könnte jetzt, man könnte versuchen, die Technologie aus der Konkursmasse herauszukaufen. Das wäre vielleicht sogar eine Überlegung wert, sogenannte Konkursarbitrage zu betreiben, weil, wie gesagt, die IP doch wirklich gut ist. So, das wäre es gewesen mit Folge 24 von Burn Rate. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört bei Burn Rate, dem Schweizer VC-Podcast. Take care und tschüss.